Vater sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Predigtwort, das ich gleich verlesen werde, nimmt uns mit in eine Situation der Nacht, wo es für zwei treue Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus ganz dunkel wird. Paulus und Silas, für die es hier Nacht wird, die sind auf ihrer zweiten Missionsreise nach Philippi gekommen in Griechenland, haben da in Vollmacht das Evangelium Jesu Christi verkündigt, haben den Lobgesang Gottes angestimmt, haben vielen Menschen Gutes getan, aber so ist das, da wo das Evangelium erklimmt, da gibt es die Menschen, die es annehmen, die sich darüber freuen, aber auch die, die es bekämpfen. Und so müssen das auch Paulus und Silas erfahren. Sie werden inhaftiert, sie werden furchtbar gefoltert. Die Bibel spricht davon, dass sie geschlagen werden und ihnen steht ein furchtbarer Prozess, vielleicht sogar die Todesstrafe bevor. Und an diesem Punkt, nachdem sie gerade gefoltert worden sind, vor dem Stadtrichter gewesen sind, da setzt unser Predigttext ein, Apostelgeschichte 16. Wir wollen hören auf die Verse 23 bis 26. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und er legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen von allen, und von allen fielen die Fessel ab. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese Worte, diese Verse aus der Apostelgeschichte, die davon künden, wie du die Nacht des Paulus und des Silas beseitigt hast. Du schenkst sie uns heute Morgen in unsere ganz konkrete Situation. Wir wollen dich bitten, dass du uns diese Worte, die Bedeutung dieser Verse öffnen wollest in dieser Predigt. Das wird nur dann geschehen können, Herr, wenn du diese Predigt selber segnest. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die häufiger kommen, die können sich vielleicht noch daran erinnern, letztes Jahr so um die Zeit habe ich schon mal über die Geschichte hier gepredigt. Damals hatte ich so den Kerkermeister im Fokus, was der alles tut und was der Herr an ihm verändert. Und damals, als ich darüber gepredigt habe, habe ich gedacht, irgendwann, wenn es nochmal passt, dann will ich gerne zurückkommen an diese Geschichte, weil da war so eine Sache, die hatte ich liegen gelassen. Die passt damals nicht in die Predigt hinein, nämlich was das heißt, dass Menschen angesichts tiefster Not in den Lobgesang Gottes kommen. Heute ist es endlich soweit, jetzt darf ich da wieder ansetzen und darf da weitermachen. Ich habe diese Predigt überschrieben mit der Lobgesang Gottes in der Nacht. Und ich werde über drei Punkte und möchte über drei Punkte mit Ihnen nachdenken. Erstens darüber, dass der Lobgesang Gottes der Nacht trotzt. Zweitens, dass der Lobgesang Gottes in die Nacht hineindringt. Und drittens darüber, dass der Lobgesang Gottes die Nacht vertreibt. Bevor ich aber die drei Punkte auslege, möchte ich das noch einmal ganz klarstellen, was der Unterschied ist zwischen Loben und Danken. Denn das ist ganz wichtig. Die sind hier nicht beim Danken, sondern die loben Gott. Das ist häufig so ein bisschen bei uns so vermischt. Nicht? Das schmeißt man häufig so zusammen. Nicht? So nach dem Motto, loben und danken, das sei dasselbe. Nein, da gibt es feine Unterschiede und die Bibel unterscheidet das auch. Loben. Oder man muss vielleicht so sagen, im Gebet gibt es vier Teile. Vier Teile des Gebets. Aber wenn man die Bibel liest und die Bibel als Schule des Gebetes nimmt, dann gibt es vier Teile für das Gebet. Das Gebet besteht erstens aus der Bitte. Das muss ich keinem erklären. Nicht, wenn ich krank bin, bitte ich, Herr, mach mich wieder gesund. Nicht, wenn ich in die Ehe eintrete, bitte ich um gelingende Lebensführung in meiner Ehe. Halt nicht, wenn die Kinder irgendwie vor einer Prüfung stehen, dann bitten wir. Das ist der erste Teil des Gebets. Zweitens ist Buße. Den kennen viele schon nicht mehr, dass man seine Schuld im Gebet vor Gott bringt. Der dritte Teil ist das Danken. Und der vierte Teil, das Loben. Danken hat zu tun mit dem, was hinter mir liegt. Also für die erhörten Bitten, die ich erlebt habe, für die Wohltaten, die Gott mir geschenkt hat. Danken hängt nicht nur phonetisch mit dem Wort denken zu tun, sondern auch inhaltlich. Danken heißt, für etwas Ehre zu geben, was hinter mir liegt, zurückblickend. Und loben ist genau das, was gegenwärtig ist oder vor mir liegt. Ich weiß, das klingt ein bisschen schwierig. Ich versuche es mal so zu erklären, wie ich das den Konfirmanden erkläre, wenn ich denen das erkläre. Ich sage, danken ist das, was er tut, wenn eure Mutter euch wieder mal ein wunderbares Essen gemacht hat, nicht? Und ihr sagt dann, danke Mama für das, was du jetzt gemacht hast, dass ich jetzt wieder satt geworden bin. Das ist ein Dank. Oder Dank für das, was eben die Großeltern getan haben, weil der Großvater ein Schaukelpferd gebaut hat oder sowas. Das ist Danken. Loben erkläre ich dann diesen pubertierenden Jugendlichen halt immer so. Loben ist das, wenn man jemand anbetet, verherrlicht, auch wenn er das vielleicht gar nicht so durch einen konkreten Anlass jetzt ausgelöst hat. Also sage ich denen dann, wenn ihr mal verliebt seid und dann einen Liebesbrief schreibt und dann an eure Freundin oder Freund schreibt, so nach dem Motto, du bist die Allerschönste, die Allertollste, nicht? Und du bist so wunderbar und so herrlich und in deiner Gegenwart, nicht? Das ist Loben. Und das ist hier ganz genau gemeint. Das tun hier eben auch die beiden Apostel Silas und Paulus. Die loben Gott. Die danken nicht für das, was zurückliegt. Das wäre auch ein bisschen pervers, für die Schläge zu danken. Nicht, das will Gott nicht. Wir müssen nicht jetzt für alles dankbar sein. Gibt es so eine Stelle in der Bibel, die heißt nicht, seid dankbar in allen Dingen. Das wird häufig falsch verstanden. Da steht nicht dankbar für alle Dinge, sondern in allen Dingen. Die müssen jetzt nicht dankbar sein, dass sie geschlagen worden sind. Nein, dafür danken die momentan nicht. Die loben in diesem Moment Gott. Die loben und preisen Gott und reden über das, was Gott ist und verherrlichen Gott, geben ihm die Ehre. Nicht? Anbetung nennt man das. Das ist etwas ganz Wichtiges, zu unterscheiden vom Danken. Auch das ist etwas, was ganz wichtig ist, was viele Leute in ihrem Gebetsleben heute nicht mehr haben, die Anbetung, das Loben und Preisen. Wir sagen zwar Dank, das ist wichtig, das ist Gott wohlgefällig, aber am allermeisten Spaß hat unser Gott daran, wenn wir ihn loben und verherrlichen und anbeten. Und das genau tun die hier. Und was da drin steckt, was dieser Lobpreis, nicht, was dieser Lobgesang bedingt, darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen, aber das war mir wichtig, bevor wir einsteigen, dass das nochmal klar ist, was der Unterschied zwischen Danken und Loben ist. Und die sind hier am Loben. Also obwohl die Situation ganz furchtbar ist, da nehmen sie Gottes Herrlichkeit und Realität in Augenschein halt nicht und fangen an, den anzubeten und zu verherrlichen dort in diesem Gefängnis. Und das ist das Erste, der Lobgesang Gottes trotz der Nacht. Der trotz der Nacht. Wir lesen das hier. Nachdem man sie hart geschlagen hat, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Also die sind nicht eingesperrt in Oslepshausen, in so einem besseren Sanatorium, nicht mit Resozialisierung halt, Bestrafung nicht mehr und sowas alles, sondern nur, man muss die Leute tätscheln. Und heute werden die Opfer in unserem Vaterland häufig vergessen und die Täter werden behandelt nicht, als sei es die wichtigsten Menschen unserer Gesellschaft. So ein Gefängnis war das nicht. Wir befinden uns in Philippi im Römischen Reich. Und die Römer verstanden von mehreren Dingen sehr viel. Von der Kriegsführung und von Foltermethoden. Und wenn es hier heißt, nicht, die sind erst hart geschlagen worden, dann ging es da richtig zur Sache. Mit Stöcken auf den Rücken, das heißt einige Verse vorher, die haben ihnen die Kleider vom Rücken gerissen, haben die ausgepeitscht. Das können Sie sich vorstellen, ausgepeitscht. Jetzt werden sie in das Innerste des Gefängnisses geschmissen. Da ist auch keine Fußbodenheizung, keine tolle gedämmte Beleuchtung. Da war nichts, da war ein Dreck, da waren Ratten. Das war das letzte Loch. Kein Licht, gar nichts. Und zur Verstärkung ihrer Qual wurden noch ihre Füße in den Block gelegt. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssen jetzt auf den Wunden, die Sie haben, nicht nur am Bauch liegen, sondern die haben die extra so arretiert, dass die auf Ihrem geschundenen Rücken auch noch liegen müssen. Das ist Ihre Situation. Furchtbare körperliche Schmerzen, die Füße in den Block eingespannt, gefoltert, gequält und auch nicht wissend, was jetzt kommt, in so einem Drecksloch liegen, wo die Ratten rumlaufen, die Exkremente von anderen Gefangenen sind. Ekelhaft. Das ist die Nacht, die Sie gerade erleben. Und um Mitternacht fangen die an, Gott zu loben. Sie beteten und lobten Gott, so heißt es hier. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und das ist wahrhaftige christliche Existenz. Christliche Existenz besteht nicht darin, dass man regelmäßig die Kirchensteuer bezahlt, nicht, dass man kirchlich heiratet und am Ende des Lebens auch kirchlich beerdigt wird, dass ein Pastor dabei ist. Christliche Existenz besteht darin, dass man immer wieder die Realität Gottes vor Augen hat und durch diese Realität Gottes im Heiligen Geist immer wieder in den Lobpreis geführt wird, immer wieder in den Lobgesang. Christliche Existenz, so hat mal ein guter Theologe gesagt, ist immer konzessive Existenz. konzessives Verhältnis ist ein widersprüchliches Verhältnis. Ein kausales Verhältnis, ein begründendes Verhältnis. Also, ich liebe meine Frau, weil sie so eine wunderbare, bezaubernde Ehefrau ist, nicht? Weil sie so gut kocht. Das ist kausal. Konzessiv, ich liebe meine Frau, obwohl sie so ein Drache ist, mich immer quält und foltert, nicht? Das ist konzessiv. Und christliche Existenz ist immer konzessive Existenz. Das heißt, die Nachfolger Jesu, die stehen in ihrem Leben mit ihrem Lobgesang immer gegen die Nächte dieser Welt. Der Lobgesang der Kinder Gottes stellt der Realität dieses Lebens immer die wahre Wirklichkeit Jesu entgegen. Nicht nur hier in dieser Geschichte, immer wieder in der Bibel. Christliche Existenz ist konzessive Existenz. Trotzdem. Also Beispiel. Bei dem Auszug Israels aus Ägypten, da kommen die auf einmal in eine katastrophale Lage, auch in so eine Lage der Nacht. Hinter ihnen das Heer des Pharaos, vor ihnen das Schilfmeer. Hinten der Tod, vorne der Tod. Dann empfangen sie ein Wort Gottes, der sagt, weitergehen. Und obwohl da Meer ist, trotz des Meeres, gehen sie weiter. Und das Meer spaltet sich. Konzessive Existenz. Oder Petrus. Petrus war auf dem See Genezareth gewesen, ganze Nacht gefischt, kein einziger Fisch ins Netz gegangen hat. Ich komme morgens wieder, da steht der Herr Jesus und sagt ihm, fahr noch mal raus, werf die Schiffe, Netze aus. Totaler Schwachsinn. Tagsüber zu gar nichts, nicht? Und dann sagt er das auch nicht, obwohl das gar nichts bringt, Jesus, auf dein Wort, nicht? Dann fährt er raus und macht den Fang seines Lebens. Das ist immer so. Christliche Existenz ist konzessive Existenz. Obwohl es Nacht ist, die Situation hier auf Erden ganz anders aussieht, sind wir bereit zum Lobgesang und haben noch eine andere Realität. Das ist das, was Luther zusammengefasst hat in diesem Wort. Wir wissen nicht ganz genau, was war, aber es wird ihm zugeschrieben halt nicht. Und wenn morgen die Welt unterginge halt nicht, pflanze ich heute trotzdem noch ein Apfelbäumchen nicht. Das ist christliche Existenz. Wir müssen uns nicht gefangen nehmen lassen von dem, was hier in der Welt rumgeht. Ob der Euro untergeht, ob wir krebskrank sind oder sonst irgendwas. Wir haben immer wieder das trotzdem nicht. Ich bin zwar krebskrank, aber trotzdem kann ich den Herrn Jesus Christus loben und preisen halt nicht. Und wenn ich all mein Vermögen verliere, macht nichts. Trotzdem bin ich froh und glücklich, weil ich ja den Herrn Jesus habe halt. Nicht? Oder denkt man Bonhoeffer, KZ Flossenbürg, bei seiner Hinrichtung April 1945. Nicht? Da hört er schon den Kanonendonner der anrückenden Truppen, die das KZ befreien. Nicht? Da muss er sich nackt ausziehen, halt, nimmt Abschied von all den Gefangenen, wird gehängt. Halt, nicht? Der Lagerkommandant sagt zu ihm, das ist das Ende, Bonhoeffer, halt, nicht? Das ist jetzt das Ende. Halt, nicht? Da sagt er, nein, für mich ist es Beginn eines neuen Lebens. Natürlich ist es objektiv das Ende. Minuten später hat er am Galgen gehangen. Aber er hatte trotzdem Zuversicht und Hoffnung. Und das ist christliche Existenz. Das ist christliche Existenz, dass man trotz der Nächte dieses Lebens immer wieder Hoffnung und Perspektive hat. Das macht es aus. Und dann ist man auch immer wieder in der Lage, Gott zu loben und zu preisen. Und der Lobgesang Gottes, das Loben des Herrn, stellt der Realität dieses Lebens und den Nächten dieses Lebens immer eine andere Wirklichkeit, die wahre Wirklichkeit entgegen. Die Wirklichkeit unseres Gottes. Und das macht wahren Glauben aus. Wahrer Glaube ist nicht das, dass man irgendwas irgendwie nachbetet oder wie gesagt Kirchensteuer bezahlt, sondern wahrer Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, so sagt es der Hebräerbrief. Ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es gibt zwei Realitäten in unserem Leben, immer, das ist so. Das, was uns um uns herum bewegt, nicht das, was wir anfassen können, was wir in Zahlen benennen können, nicht was wir als konfliktreich empfinden, halt nicht die Welt. Das ist die eine Realität. Aber für uns, die wir zu Jesus gehören, gibt es eine andere Realität. Die erkennt der Weltmensch nicht. Der Weltmensch sieht nur, was er sieht, was er hört, was er schmeckt, was er anfassen kann, was er in Zahlen packen kann. Aber wir Christen, wir haben eine andere Realität. Das erkennt der inwendige Mensch, so spricht die Bibel, der inwendige Mensch. Wenn der Heilige Geist in mir ist, erkenne ich diese andere Realität. Diese Realität, die heißt, es gibt einen Gott, der über allem thront und der größer ist als das Elend dieses Lebens, als die Nächte dieses Lebens. Und wenn man diese Realität im Heiligen Geist erkannt hat, wenn Gott einem das geschenkt hat, dann kann man immer wieder diesen Nächten hier in dieser Welt trotzen. Dann wird man damit fertig. Dann kann man selbst im Knast in Philippi, der Rücken kaputt geschlagen, in den Block gebunden mit den Füßen, den Lobgesang anstimmen. Und das ist das Wunderbare der christlichen Existenz, dass wir das können, dass es dieses gibt. Ich sage jetzt nicht in dieser Predigt, egal wie schlimm es dir geht, du musst jetzt immer Halleluja singen. Nein, aber es gibt etwas, was uns selbst in schlimmsten Lagen zum Halleluja singen bringen kann, nämlich der Heilige Geist in uns. Und das ist das Wunderbare des Christseins. Ich frage mich immer, wie wollen Menschen, wie leben Menschen, die Jesus nicht haben, die den Heiligen Geist nicht kennen? die leben in den Nächten dieser Welt wie wir, aber keinen Trost und keine Hoffnung haben. Da bleibt nur die Verzweiflung, da bleibt nur irgendwann die Aggressivität, da bleibt nur irgendwann die Depressivität, da bleibt irgendwann nur noch der Alkohol. Das ist ja furchtbar. Wenn ich in den Tod gehe, weiß ich habe nur 85 Jahre zu leben, dann macht es Patschi Patschi und ich muss in die Kiste gelegt werden. Nicht? Und dann bringen sie mich auf den Friedhof. Wenn dann denkender Mensch sich mit beschäftigt, wie will der denn damit fertig werden mit dieser Nacht, in die er hineingeht? Halleluja, dass ich als Christ damit keine Probleme habe. Dass ich weiß, dass auch wenn für mich eines Tages der Sargdeckel zugeht, es weitergeht bei unserem Herrn und Gott und dass mir keine Nacht dieser Welt was anhaben kann, weil ich ja geborgen bin in den Händen des Allmächtigen. Das ist das, was der Psalmdichter David sagt im Psalm 23. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trost mich nicht. Da ist auch finsteres Tal und trotzdem hat der König David Zuversicht nicht. Wir haben immer Licht am Ende des Tunnels, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Es gibt im Buch Hiob so ein wunderbares Wort, nicht? Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge schenkt in der Nacht. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge schenkt in der Nacht. Und das ist das, was christliche Existenz ausmacht. Ja, wir müssen auch in die Nächte dieser Welt hinein. Das bleibt uns nicht erspart und manchmal ist gerade unsere christliche Existenz, unser Angefochtensein durch den Widersacher noch tiefer als für andere. Aber wir dürfen und können diesen Nächten trotzen, weil wir zu Jesus gehören und weil Gott uns selber immer wieder die Lobgesänge in der Nacht schenkt. Das ist das Erste, der Lobgesang Gottes trotzt der Nacht. Und das wünsche ich dir für deine Nacht, die du momentan vielleicht erlebst. In deiner Beziehung, in deinen Finanzen, an deinem Arbeitsplatz, in deinen Konflikten, keine Ahnung, wo du vielleicht momentan Nachterfahrungen machst. Du darfst wissen, es gibt noch eine andere Realität als die Schwierigkeiten hier. Es gibt eine Realität in Jesus Christus und mit der darfst du immer wieder der Nacht trotzen, die dich angreift und anfällt. Ein zweites, der Lobgesang Gottes dringt in die Nacht. Da lesen wir im Vers 25, und die Gefangenen hörten sie. Das ist so, dass mit dem Paulus und dem Silas Mitgefangene sind, die in ganz ähnlicher Situation sind, vielleicht sogar noch in bedrohlicher Situation, weil sie vielleicht schon das Todesurteil bekommen haben, wir wissen das nicht, aber Menschen, die ebenfalls gefoltert worden sind, verhaftet worden sind, die mit ihnen da in diesem furchtbaren Knast liegen und verhaftet sind. Wir wissen nicht, ob zu Recht oder Unrecht, aber es ist klar, ihre Mitgefangenen hören eben diesen Lobgesang. Jetzt kann man meinen, das ist so eine kleine Nebenbemerkung der Bibel, aber in der Bibel gibt es keine Nebenbemerkung. Da ist jedes Jota, jedes Komma wichtig. Und wenn Gott das möchte, dass das hier steht, dann hat das eine Bedeutung. Und die Bedeutung, die hier ist, ist eine ganz klare. Da sind andere, die ebenfalls in der Nacht sind, die Jesus nicht kennen, aber die dürfen den Lobgesang hören. Die dürfen in ihre Nacht und ihre Umnachtung hören, dass es da eine andere Realität gibt. Und das ist das, was Gott auch von uns verlangt. Nicht nur, dass wir es dürfen, dass wir durch seine Hilfe eben den Nächten trotzen dürfen. Nein, Gott verlangt auch von uns, dass unser Lobgesang, unser Lob und Preis in die Nacht dieser Welt hineindringt. Zu den Menschen, die Jesus nicht haben. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind gerufen, Botschafter des Evangeliums zu sein. 2. Korinther 5 heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns und tröstet durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter und wir haben die Botschaft des Trostes, der Auferbauung, den Lobgesang Gottes in die Nacht hinein zu rufen. Botschafter sein ist eine tolle Sache, nicht? Also stellen Sie sich mal vor, Ihr Kind wird eines Tages Botschafter der Bundesrepublik Deutschland. Da laufen Sie aber in der Nachbarschaft rum und sagen, was Ihr Kind erreicht hat, nicht? Das ist ein toller Job. Manchmal aber auch ein schwieriger Job. Weil die Aufgabe des Botschafters ist nicht nur allein auf Empfängen stehen und irgendwelche Häppchen essen und irgendwie gute Miene zu bösen Spielen zu machen, sondern er muss auch immer wieder die Politik des eigenen Landes in einem vielleicht fremden Land vertreten. Und das ist manchmal ein Spagat. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Botschafter der Bundesrepublik Deutschland im Iran. Nicht, wie schwer das da werden kann, wenn man da die Politik der Bundesrepublik Deutschland dort vertritt. Und genauso sind wir berufen. Wir kommen aus einem anderen Land. Wir kommen aus dem himmlischen Jerusalem. Wir sind zwar Bürger der Bundesrepublik Deutschland, aber hier sind wir nur Gast. Wir sind nur Gast auf Erden. Wir sind gerufen, Botschafter zu sein. Und wir sollen die Botschaft des Evangeliums in die Nacht dieser Welt, in diesem Land ausrichten. Und das, glauben Sie mir, ist schwieriger, als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland im Iran zu sein. Einen, dem das gelungen ist, hier hatten wir ja schon zwei Mann hier, also Paulus und Silas, die haben das ausgerichtet, die haben die Botschaft in die Nacht der Mitgefangenen eingerufen. Einer, dem das gelungen ist, dessen 75. Todes, dieses 75. Todesjahr werden wir nächstes Jahr feiern und werden auch, so Gott will, hier in der Kirche eine Ausstellung dazu kriegen. Das war der Pastor Paul Schneider, der Prediger von Buchenwald. Das war so einer, der lebt in einer Zeit der Nacht in Deutschland, 33 bis 45, der Umnachtung, tiefe Nacht über unser Vaterland gefallen ist. Der beerdigt 1934 einen Hitlerjungen und macht eine ganz normale Beerdigung. Als die Beerdigung zum Ende geht, sie am Grab stehen, da tritt der NS-Kreisleiter an das Grab, 1934, und dann schreit er raus, dieser Junge ist nun im Sturmhorst Wessels in der Ewigkeit. Da geht Paul Schneider hin und sagt, einen Sturmhorst Wessel gibt es nicht. Es gibt die Ewigkeit bei unserem Herrn und Gott. Da tritt der SS-Leiter noch einmal vor und sagt, er ist jetzt im Sturmhorst Wessel. Und er verbietet sich das, Paul Schneider, kämpft gegen ihn. Nächsten Tag wird er verhaftet und wird gefoltert, wird geschlagen. Mann von 6 Kindern, der aber die Botschaft Gottes rausruft. Und er kommt immer wieder in Konflikt mit den Nazi-Schergen und wird schließlich 38 verhaftet nach Buchenwald gebracht. Und da wird er schlimm gefoltert. Das sind ganz schlimme Dinge, die Paul Schneider durchgemacht hat. Aber trotz der Folterung, ähnlich wie hier, ist er immer wieder zum Lobgesang Gottes bereit. Eines Tages, als er den Führergruß verweigert hat, wird er wieder gefoltert und geschlagen, so sehr, dass er nicht mehr bei den morgendlichen Appellen am Hof in Dachau, in Buchenwald teilnehmen kann. Und da tritt dann die gesamte Mannschaft an, das ist Ostersonntag halt, die müssen antreten, müssen dem Führer die Ehre geben. Und da schreit Paul Schneider aus seinem Gefängnis heraus, ihr Mitgefangenen, hört das Wort unseres Herrn Jesus Christus, spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und da wird später davon berichtet, ein Mitgefangener hat an diesem Morgen seinem Leben ein Ende setzen wollen. Der konnte nicht mehr, der war so fix und fertig, kein Christ. Der wollte diesen Morgen in den Elektrozaun laufen. Das war das probate Mittel der Gefangenen in Dachau, sich selber das Leben zu nehmen. Der wollte sich bei dem Appell das Leben nehmen. Und dann bricht dieser Lobgesang Paul Schneiders in diese Nacht hinein. Da war es zwar morgens, da war es zwar hell, aber die Nacht hinein, dieses furchtbare Elend. Und dieser Mann hört dieses Wort und merkt, dass Gott ihm eine Führung gibt, dass er sich nicht das Leben nehmen soll. Paul Schneider bezahlt das ganz bitterlich. Die schlagen ihn tot und spritzen ihn schließlich ab. Der schon 1939 ist er beerdigt worden. Aber das war so ein Lobgesang Gottes, den er gegeben hat. Und er dringt in die Nacht hinein, hat andere Menschen erreicht. Er hat es mit einem hohen Opfer bezahlt. Er ist dann beerdigt worden, in Hunsrück in seiner Gemeinde. Die Gestapo hat es verboten, eine offizielle Beerdigung zu machen. Die haben das ganze Dorf abgeriegelt, wo er war. Aber die Bevölkerung, die macht passiven Widerstand. Die Gestapo-Leute und sowas, selbst obwohl die da katholisch waren im Hunsrück, geben die katholischen Wirtshäuser diesem Paul Schneider keine Obdach. Die lassen das nicht zu. Und es kommen allein über 200 Pfarrer in Amtstracht zu dieser Beerdigung. 1939, im Juli 1939, wo diese Nazi-Schergen auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind. Und dann schreibt ein Gestapo-Leiter als Bericht über diese Beerdigung, weil da tausende von Menschen am Friedhof waren, der schreibt hinein, obwohl wir das verbieten wollten, wurde es ein Fest, die diese Gemeinde gefeiert hat, und schreibt dann als letzten Satz, so werden Könige beerdigt. Nicht? Und da war selbst diese Beerdigung, dieses Traurige, ein Lobgesang Gottes, den die Welt hörte. Das hatte dieser Gestapo-Beamte, obwohl es ein Nazi-Scherge war, verstanden. Hier ist was ganz Besonderes, hier ist eine andere Realität. Nicht unser Führer, Volk und Vaterland, sondern hier ist eine andere Realität, die reinbricht. Und das ist wichtig, dass wir das machen, unseren Lobgesang hören lassen in dieser Welt. Paul Schneider ist für mich ein Beispiel dafür, wie das wunderbar gelungen ist. Nicht wie einer wirklich den Lobgesang Gottes trotz aller Widrigkeiten hat hören lassen, und er hat es mit dem Tode bezahlt. Wir sind nun nicht in so einer Situation wie Paul Schneider. Wir müssen nicht Angst haben um 6 Kinder, die dann allein sein müssen. Gegen uns steht nicht der gesamte Staatsapparat. Wir leben in einem freien Land. Aber die Frage, die ich habe, wo lassen wir denn unseren Lobgesang hören? Wo sprechen wir denn in der Öffentlichkeit darüber und loben Gott? Nicht nur wie hier Paulus und Silas im Gefängnis, sondern ganz normal in unserer Umgebung. Wisst ihr, das überzeugendste missionarische Mittel, was uns gegeben ist, das ist, wenn wir mit anderen Menschen reden und Wärmen von Jesus Christus, den anbeten in den Gesprächen, den erzählen, wie wunderbar das ist. Also es bringt überhaupt nichts zu sagen, also komm mal zu St. Martini, oh, der Pastor Latzl, das ist ein netter Prediger, da lässt sich keiner einladen, weil wen interessiert schon Pastor Latzl, das überhaupt nichts, nicht. Und schon gar nicht sagen, geh mal, mach mal. Wenn ihr Leute missionieren wollt, wenn ihr die erreichen wollt, dann lasst vor ihnen euren Lobgesang hören. Da preist in der Öffentlichkeit Jesus Christus. Ich mache das mal mit einem banalen Beispiel deutlich. Also wenn ihr im Urlaub gewesen seid, sagen wir irgendwo in Spanien, und habt das Top-Hotel entdeckt, nicht? Wo ist das beste Frühstück, beste Mittagessen, Abend, super Personal und alles, nicht? Wenn ihr dann nach Hause kommt zum Nachbarn, nicht? Da sagt er auch nicht, geh ins Reisebüro und buch, geh ins Reisebüro und buch, nicht? Sondern da werdet ihr erzählen und schwärmen, was das für ein Urlaub war. Also da bogen sich die Tische von dem Essen halt und die Sonne war so hell und die besten Betten, es war so wunderbar, nicht? Da werdet ihr das anpreisen, werdet ihr schwärmen. Da wird ja euer Nachbar auch nachdenken und sagen, na, wenn es das so gut war, dann noch so ein Mini-Preis, nicht? Also, da fahren wir doch mal hin, nicht? Das ist doch nichts Verkehrtes. Und so muss es auch im Glauben sein. So wie Paulus und Silas schwärmen von Gott. Ich frage mich, was diese Mitgefangenen gedacht haben. Die werden gedacht haben, entweder die sind total balla-balla oder die sind ins Nachdenken gekommen und gesagt, was ist das? Obwohl es denen so mies geht, haben die trotzdem den Lobpreis auf. Wie kann das denn funktionieren? Das will ich auch haben. Und da hat diese Geschichte auch nochmal zu mir gesprochen. Ihr wisst ja nicht, ich bin auch eher so einer, du musst, nicht? Das hat mir Gott nochmal gezeigt, Mensch, lad die Leute ein. Du musst niemanden ins Reich Gottes reinprügeln, das kannst du eh nicht. Erzähl denen einfach, was ich für ein großartiger und wunderbarer Gott bin. Mach ihnen das deutlich. Und das will ich in dieser Geschichte tun, das will ich euch mit dieser Geschichte tun. Wir haben in Jesus Christus den wunderbarsten Gott, das Allergrößte, was es gibt. Das ist so herrlich, das ist so fantastisch, zu ihm zu gehören halt nicht. Ich kann es nicht mal ausdrücken mit meiner beschränkten Rhetorik, mit meinem beschränkten Intellekt. Aber er ist so großartig und fantastisch. Ich könnte auf alles in dieser Welt verzichten, aber auf eines nicht. Nicht auf meinen Herrn Jesus Christus. Auf meine Eltern, auf meine Frau, auf meine Tochter, alles. Aber nicht auf meinen Herrn Jesus Christus. Auf meine Gesundheit, alles. Aber nicht auf Jesus Christus. Es ist das Wichtigste und Großartigste, was ich haben darf. Und ich bin so, so froh und glücklich, dass ich den haben darf. Dass ich im Heiligen Geist weiß, ich gehöre zu ihm. Ich bin angenommen. Ich bin sein Kind. Und trotz all meines Versagens nimmt er mich an. Das ist was Fantastisches. Und ich kann euch das nur bezeugen. Und ich will das in der nächsten Zeit auch häufiger tun vor anderen Menschen. Nicht in die Welt, in der ich hineingestellt bin, halt immer wieder das zu erzählen, was für einen wunderbaren Gott wir haben in Jesus Christus. Den Lobgesang hören zu lassen. Denn diese Welt um uns herum, die ist in tiefer Nacht. Es ist zwar hell draußen und wir haben auch nachts über die Straßenbeleuchtung, aber die Nacht kennt Jesus nicht. Die haben keine Hoffnung, keine Perspektive. Spätestens im Tod ist alles vorbei. Und denen wollen wir doch das sagen. Nicht vorenthalten, was wir in Jesus haben. Da möchte ich dir Mut machen, dass du neu den Lobgesang Jesu, den Lobgesang Gottes auch vor anderen Menschen preisgibst. Nicht nur zu Hause in der stillen Kammer, sondern genauso wie hier Paulus und Silas im Gefängnis. Die haben Gott gelobt und gepriesen und die anderen haben es gehört. Und das dürfen wir auch machen. Mit unserem Lobpreis an die Öffentlichkeit treten und davon sprechen, was für einen großartigen Gott wir in Jesus Christus haben. Auf dass die auch Sehnsucht danach kriegen, eben auch im Heiligen Geist zu Jesus zu gehören. Das war das Zweite, der Lobgesang Gottes dringt in die Nacht. Und das Dritte aus dieser Geschichte, der Lobgesang Gottes vertreibt die Nacht. Er trotzt nicht nur die Nacht, er dringt nicht nur in die Nacht, er vertreibt auch die Nacht. Da heißt es hier, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fessel ab. Im Loben Gottes, wenn wir ihm Ehre geben, da bricht eine andere Wirklichkeit in die Realität dieser Welt hinein. Dass die Grundmauern wanken, dass Türen aufgehen und Fesseln abfallen. Und das müsst ihr mal auch symbolisch verstehen. Das hat natürlich in Aktu genauso in Philippi stattgefunden. Natürlich haben da die Gefängnismauern gewackelt. Natürlich sind die Türen da aufgegangen. Das war ein großes Wunder. Und natürlich sind ihnen auch die Fesseln abgefallen. Ist dieser Block gesprungen, wie auch immer Gott das getan hat. Aber wir dürfen das einfach auch als ganz starkes Symbol für unser Leben sein. Für die Mauern, die uns beengen. Für die Türen, die vermeintlich in unserem Leben verschlossen sind. Für die Fesseln, die wir uns selber angelegt haben oder von anderen haben anlegen lassen. Glaubt mir, wenn ihr in das Lob Gottes kommt und wenn ihr die andere Realität vor Augen habt, ganz deutlich, was es heißt, zu Jesus zu gehören, dann springen diese Fesseln, dann sind die weg. Da kriegt man eine ganz andere Realität, da hat man ein freies und befreites Leben. Das ist das Wunderbare. Das Lob Gottes vertreibt die Nacht. Und wisst ihr, das ist Gott so unglaublich wohlgefällig, wenn wir ihn loben und preisen. Das ist das, ich sage das jetzt mal so, wo unser Herr und Gott am meisten Spaß hat. Wenn man die Bibel gelesen hat und wenn man nur eins verstanden hat, dann das, dass Gott daran richtig gefallen hat. Wenn seine Nachfolger ihm die Ehre geben und ihn loben und preisen. Nicht als Jesus geboren wird, Bethlehem, nicht? Wir haben ja begonnen mit dem Adventslied, da sind die Engel über dem Stall. Und was machen die? Die singen zu seiner Ehre, die singen Lobpreis. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Und wohl dem, der das auch tut. Da hat Gott Spaß dran. Und so wie mit Jesus sich die Grundmauern in dieser Welt verändert haben, Türen neu aufgegangen sind angesichts des Todes halt nicht, und die Fesseln abfallen, so ist das auch, wenn wir das tun. Dass sich Dinge komplett verändern und dass die Nacht vertrieben wird. Ich denke an Daniel im Alten Testament halt nicht. Der hat Gott gelobt und gepriesen. Ist verboten worden, nicht? Da hat er die Fenster aufgerissen in seinem Gemach. Dreimal am Tag hat er Gott zur Ehre gelobt und gepriesen. Dass alles hören konnte, nicht? Da hat der König ihn verhaften lassen, nicht? Und da hat er ihn geschmissen in die Löwengrube. Aber glaubt mir, Gott lässt niemanden im Stich, der zu seiner Ehre, zu seinem Lob und Preis den Gesang anstimmt. Und so wie er dann in der Löwengrube, da heißt es eben, wie der Engel gekommen ist und hat dem Löwen das Maul zugepackt. Der konnte ihm nichts tun. So wird uns das auch immer wieder gehen halt nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dieser Welt, wenn wir den Lobpreis anstimmen. Nein, dann werden den Löwen die Mäuler zugehalten, nicht? Aber die Wirklichkeit um uns herum, die verändert sich, das dürfen wir wissen. Ich erinnere nur daran, auch nächstes Jahr, 25-jähriges Jubiläum, da ist die Mauer gefallen, nicht? 25 Jahre, das ist eine ganze Generation schon. Warum ist denn die Mauer umgefallen? Nicht, weil wir so gute Politiker hatten, weil der Kohl so viel drauf hat oder weil der Honecker auf einmal sich gewandelt hatte. Nein, weil einige wenige Christen in der DDR hingegangen sind, haben die Hände gefaltet und haben bei den Montagsgebeten angefangen, Gott zu loben und zu preisen. Das hat Gott gut gefallen. Und hat auch die Mauern wanken lassen. Das Ding ist umgefallen. Nichts anderes hat die Mauer umfallen lassen in unserem Vaterland, als allein der Lobpreis der Leute, die sich Leipzig da gegründet haben. Das müssen wir lesen, die Reden der Politiker, 88, 89 in Westdeutschland, wenn man mit denen über die Wiedervereinigung gesprochen hat, da haben die nie dran geglaubt, das hat keiner mehr im Programm gehabt. Die haben sich mit der Existenz zweier Staaten abgefunden. Aber der Lobpreis der Kinder Gottes, der hat diese große Veränderung gebracht. Und wenn ich jetzt rumgehen würde hier bei uns und würde fragen, wie habt ihr das denn erlebt in eurem Leben? Wenn ihr die Hände gefaltet habt, habt Gott gelobt und gepriesen, was Gott getan hat in eurem Leben, dann könnten wir alle davon berichten, die wir zu Jesus gehören, wie Gott in unserem Leben hat Mauern wanken lassen, Fesseln auf einmal abfielen, die uns angelegt waren und wie einfach die Nacht vertrieben worden ist. Es gibt so ein altes Wort aus dem Pietismus, das heißt, nicht danken macht wanken, nicht danken macht wanken, Gott loben zieht nach oben, Gott loben zieht nach oben. Nicht? Das ist das beste Therapeutikum, was wir haben können, wenn wir in Nächten sind, wenn wir depressiv sind, wenn wir nicht weiter wissen, wenn uns die Angst fesselt halt nicht, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir keinen Weg mehr wissen, wenn wir in die finsteren Täler hinein müssen, dann gibt es nur eine einzige Medizin, die ich als Seelsorger und Pastor verordnen kann. Lob Gott, preis den Herrn. Denn das vertreibt die Nacht. Das scheint erst widersinnig zu sein. Nochmal, christliche Existenz ist konzessive Existenz. Aber genau das passiert hier in unserer Geschichte und das ist die Botschaft. Trotz der Schläge, trotz des Blocks, trotz der furchtbaren Schmerzen, die haben, fangen die an, Gott zu loben. Und das verändert alles. Das setzt alles komplett außer Kraft, was hier weltlich sie prägt. Der Lobgesang Gottes vertreibt die Nacht. Und das wünsche ich mir auch für dein Leben. Wenn du momentan in der Nacht drin bist einfach, dass du das erlebst. Und das wirst du erleben, wenn du wirklich von ganzem Herzen in den Lobgesang Gottes eintrittst, wenn du ihm die Ehre gibst und wenn du Jesus Christus im Heiligen Geist immer wieder preist. Das möge Gott und Herr dir immer schenken, angesichts deiner Nächte, dass du immer wieder den Lobgesang des Herrn anstimmen kannst. Der Lobgesang Gottes in der Nacht. Erstens, der Lobgesang Gottes trotz der Nacht. Zweitens, der Lobgesang Gottes dringt in die Nacht. Drittens, der Lobgesang Gottes vertreibt die Nacht. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.